Drama und
Deppen.
Wir von Apollontastisch sind fantastisch.
Träum weiter.
Lässt du mich jetzt ausreden, Artie? Sonst wissen die ja gar nicht, warum dieser Podcast so geil ist.
Ja, dann leg mal los, Abe.
Also, Bock auf was Witziges, Kluges, Schönes.
Na, was mit Kunst halt.
Genau. Wait, was genau machst du dann hier? Au!
Wir sind Artemis und Apollon, die göttlichen Zwillinge für eure menschlichen Ohren.
Und wir reden über Theater, Technik und alles, was das Herz begehrt.
Viel Spaß! Oder so.
Das war doch gar nicht so schlecht.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Apollontastisch, Folge 4.
Hi!
Ja, ich bin Artie, aka Chiara.
Ich bin Abe, aka Vivi.
Ja, und heute haben wir uns ein sehr interessantes Thema rausgesucht. Und zwar sprechen wir über kreative Prozesse, insbesondere über das Schreiben.
Ja, vor allem, weil wir super unterschiedlich da drin sind.
Ja, wir schreiben beide wahnsinnig gerne, aber ich glaube, wir sind so das Klischee-Beispiel für unterschiedlicher kann man nicht an Dinge herangehen.
Es ist ein bisschen lustig, weil mein Freund Nick, den ich schon vorher kannte, also bevor wir einen Kurs zusammen gemacht haben, wir beide, du und ich, der saß mit uns in diesem Kurs und er wusste, dass ich schreibe. Und er sagte zu mir, hey, setz dich doch mal mit Chiara zusammen, die schreibt auch voll gerne. So, ich bin tatsächlich bei einigen Writern ein bisschen skeptisch am Anfang immer, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gibt Writer, die halt irgendwie eifersüchtig auf andere Writer werden.
Ja, ist mir schon auch öfter passiert.
Und dann war ich erstmal ein bisschen skeptisch und dachte so, muss ich jetzt über Schreiben sprechen? Weil normal sind diese Menschen total nett und dann kommt halt so Writer-Neid. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass man selber vielleicht nicht so ganz fertig wird mit einigen Sachen und dann sieht man vielleicht bei jemandem, der was hinkriegt so und dann kommt so
aka me versus you.
Ja, aber da ist halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Diskrepanz, was wir eigentlich überhaupt wollen.
Ja, also, voll. Und ich finde, das ist halt auch so der Punkt, wenn du sagst, irgendwie einige haben da vielleicht Probleme mit. Für mich ist das eigentlich was total spannend ist, weil ich sehe, wenn ich mich mit anderen Leuten, die schreibe, auseinandersetze, ich finde es total cool, weil ich sehe, okay, natürlich gibt es Punkte, wo ich sage, boah, würde ich gerne genauso machen wie die Person. Mache ich aber nicht, weil es für mich einfach anders funktioniert. Aber ich finde es spannend, andere Perspektiven auf das Schreiben zu sehen, weil ich dadurch auch wahnsinnig viel lernen kann. Und es ist so...
Don't trust Instagram.
Ja, ja.
Das fühlt sich immer so ein bisschen an wie cozy mit einer Kerze und einem Kakao und dann 3 Stunden schreiben. Also... Ich habe irgendwie das noch nie so erlebt, dass das tatsächlich das Produktivste ist.
Nein.
Das ist halt so, ich setze mich dahin, mache die Kerze an, trinke den Kakao und daddel erstmal 3 Stunden auf Social Media.
Richtig.
Bevor also, ich da was zustande kriege.
Es gibt ja auch Leute, die, es gibt ja tatsächlich Autoren, die in Cafés und so schreiben. Und also ich finde das total faszinierend. Ich könnte das nicht, ich würde wahnsinnig werden. Viel zu viele
ich
Dinge,
kann das.
Die ich. Echt?
Viel ja, zu viele Dinge, aber nur, die wenn ich ablenken. Kopfhörer trage.
Ja, okay. Ja, damit geht es vielleicht auch. Aber viel zu viele Dinge, die mich ablenken. Aber ich finde es total spannend, dass es wirklich Leute gibt, die so funktionieren. Aber ja, du hast recht. Social Media, man sollte Social Media generell nicht zu viel vertrauen. Aber gerade im Kreativbereich habe ich das Gefühl, da wird natürlich irgendwie viel verschönt und anders dargestellt. Ja. Das ist zumindest für uns
und schneller beide. Auch. Ja. Also irgendwie kreative Prozesse funktionieren, glaube ich, nicht so schnell, wie man das immer denkt. Da kann so schnell eine sehr, sehr kleine Blockade zu einer riesengroßen Blockade werden.
Ja. Ich glaube, das muss man auch bedenken. Das ist auch was, was ich Leuten gerne mitgebe, ist, wenn man kreativ gerne arbeitet. Ich finde, man sollte das immer, ich finde es toll, jeder soll kreativ arbeiten.
Mhm.
In dem Bereich, in dem er sich irgendwie wohlfühlt. Aber man muss, wenn man wirklich was als Ergebnis erzielen will, muss man ganz viel Geduld mitbringen und vor allem ganz viel Geduld mit sich selbst.
Wobei Geduld in dem Sinne vielleicht nicht irgendwie so dieses, ich setze mich jetzt heran und pule ganz langsam etwas, sondern vor allem mit Routinen.
Ja.
Weil was ich gelernt habe, ist, dass über Routinen ganz, ganz viele Sachen funktionieren. Also auch wenn man irgendwas malt oder sowas, wenn man das nicht übt, dann kann man das am Anfang ganz oft gar nicht.
Ich glaube, das ist auch was man beim Schreiben gerne unterschätzt. auch Schreiben ist eine Art Craft. Das ist ein Handwerk, was du irgendwie lernen kannst.
Genau.
Und natürlich gibt es Menschen, die irgendwie mehr ein Gespür dafür haben, in welche Richtung irgendwie sich ein Satz oder eine Story entwickeln soll. Aber ich zum Beispiel, ich habe sehr früh einfach für mich angefangen, Geschichten zu schreiben, for fun, so in der Schule, weil das irgendwie bei uns auch sehr unterstützt wurde. Und wenn ich mir jetzt zum Teil angucke, was ich in der Mittelstufe geschrieben habe, Jesus Christ, das ist ganz furchtbar. Auch einfach zum Teil vom Schreibstil her schlecht. Und das ist okay.
Man darf auch nicht unterschätzen, dass man damals die Welt auch nicht so richtig gesehen hat, wie sie wirklich ist. Das kann man auch als Erwachsener ganz oft gar nicht. Sondern man kriegt immer nur so einen Bruchteil von dem mit, was wirklich los ist. Da ist immer so dieses individuelle POV, wo man selber gewisse Dinge von mehr wahrnimmt als andere. Und wenn man eben halt ein Kind ist, dann hat man halt den Blick für ganz viele Sachen überhaupt nicht, den Erwachsene haben. Ich habe letztens wieder so Charaktere von mir gefunden. Bei mir ist es immer Character Building, wo ich dann immer sage, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ne? Da ist es dann so, dass man so die klassischen Charaktereigenschaften, die Kinder immer sehen, sind natürlich irgendwelche äußerlichen Sachen. Und dann ist die Person sportlich oder eher intelligent oder eher, was sind die Hobbys? Also Kinder kategorisieren Menschen nach ihren Hobbys so viel mehr.
Mhm.
Und wenn man jetzt mich als so Mitte 20-Jährige fragt, so ja, was ist die Charaktereigenschaft von deiner besten Freundin? Muss ich erstmal 20 Minuten überlegen.
Ja,
so.
Genau.
Weil ich dann erstmal so denke, okay, sie hat ein Hobby, aber das ist nicht ihre Charaktereigenschaft.
Kurze Psychoanalyse. Ja, voll. Also finde ich total interessant, dass du das ansprichst. Das ist wirklich so. Es ist und auch nicht nur innerhalb von so einem großen Zeitraum. Ich merke auch jetzt schon innerhalb von so 1-2 Jahren, dass sich da einfach viel tut und dass man immer wieder andere Perspektiven einnimmt, andere Dinge sieht, wie du sagst, in Menschen, in Geschichten. Und was ich zum Beispiel viel lernen musste, war auch einfach damit okay zu sein, dass sich Sachen so ändern und dass nur weil ich jetzt denke, was ich da in der Mittelstufe geschrieben habe, oh boy, heißt es ja nicht, dass es irgendwie schlecht ist. Es ist halt einfach nur vielleicht noch nicht so ausgereift und es ist ein anderer Blickwinkel.
Man würde ja auch einem 3-Jährigen nicht vorwerfen, dass er krakelig malt,
ja,
weil ein 3-Jähriger halt noch nicht gemalt hat, so viel.
Genau, und das ist irgendwie, was ich meine mit Handwerk. Ich finde, das ist oft so, dass beim Malen ist es irgendwie klar, dass man das halt üben muss, so um den Stift zu halten, richtig zu halten und zu zeichnen.
Ja.
Und beim Schreiben vergisst man, dass das genauso eben ein Handwerk ist, was man lernen kann und wo man auch Zeit für braucht, um sich da zu finden, seinen eigenen Stil zu finden, seine eigenen Arbeitsweisen zu finden. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
Ja.
Genau, und auch irgendwie zu wissen, wo man hin will mit dem, was man da schreibt.
Und den ein bisschen zu ändern auch, weil das ist nämlich was ich da nämlich hatte, weil ich ja mit diesem Vorurteil da reingegangen bin, dich zu treffen und so zu dachte, so ja, sie ist nett, man kann sich mit ihr unterhalten, das habe ich schon festgestellt. aber möchte ich jetzt mit ihr über Bücher schreiben reden? Ja, möchte ich.
Sonst wären wir heute nicht hier, glaube ich.
Weil da dachte ich dann so, ja, ich habe halt meine Weise und irgendwie scheint ja auch anzuecken bei allen anderen irgendwie, weil ich halt apparently nicht kreativ genug. Ich habe tatsächlich mal von jemandem gehört, die Person hat dann irgendwie so gesagt, ja, du arbeitest ja nicht kreativ. So. Und dann dachte ich, ich habe das halt wirklich gedacht, dass ich da nicht kreativ genug arbeite, weil ich halt nicht so ein chaotic. Also
ich wollte gerade sagen,
ich habe super viel Chaos in meinem Kopf.
Ja.
Da kommen wir ja auch gleich noch zu.
Ja.
Aber nach außen hin sieht das so strukturiert aus.
Ja.
Und das kriege ich halt, ich kann nichts schreiben, wenn das Chaos in meinem Kopf bleibt und draußen auch chaotisch ist. Das funktioniert nicht. Ich bin, glaube ich, auch eine von den wenigen Personen, die irgendwie kreativ arbeitet, deren Schreibtisch aufgeräumt ist.
Glaube ich auch, ja. Also ich falle da schon mal raus.
Ich muss auch, bevor ich anfange, was zu schreiben, immer, also ich habe so einen Haufen Papier auf meinem Schreibtisch, der da immer liegt, so Sachen zu bearbeiten. Oder irgendwie so, keine Ahnung, das ist noch was zum Abheften. Das muss weg, bevor ich anfangen kann.
Krass,
funktioniert gar nicht sonst. Ganz furchtbar.
Wild, ja. Ja, ich glaube, da kommen wir zu einem guten Punkt. Wie arbeiten wir und wie sind wir kreativ? Was du ja auch irgendwie meintest, dass wir uns dann darüber unterhalten haben, über Schreibprozesse und sehr schnell festgestellt haben, oh, das ist eine ganz andere Herangehensweise.
Ja.
Ja, wenn du magst, uns also mal ein bisschen, du hast ja schon so angesetzt, ein bisschen erklären, wie du da dran gehst und einen Punkt ansprechen, den ich wahnsinnig faszinierend finde und auf den ich tatsächlich ein bisschen neidisch bin, ist, wie unfassbar strukturiert du arbeiten kannst.
Ja, oh Gott. Ja, wo soll ich anfangen? Und da sind wir schon beim Thema. Denn das ist immer das, ich kann nicht anfangen, wenn ich keinen Funken habe. Das kennst du auch.
Ja.
Der Funke, der das Ganze irgendwie entfacht. Das ist halt meistens, bei mir ist es sehr charaktergebunden. Also wenn ich keine Charaktere habe, die mich irgendwie catchen, dann kann ich das irgendwie nicht schreiben. Ich hänge gerade bei einem Projekt, das ich schon seit 3-4 Jahren einfach so nebenbei irgendwie so habe, weil von der Hauptfigur der Funke halt nicht funktioniert. Irgendwie finde ich da keinen Zugang. Die Figur ist mir zu langweilig. Auch wenn keine Figur langweilig ist. Also ich würde niemals von irgendwem sagen, eine Figur, die dir in Person erfunden hat, ist langweilig so. Aber mir ist diese Person, um sie zu schreiben, zu langweilig im Buch. Da fehlt so dieser Funke, der irgendwie mich dran catcht, das so einfach beizubehalten. Und wenn ich aber diesen Funken habe, dann im Vorfeld, bevor ich anfange zu strukturieren, ist da in meinem Kopf ganz viel Chaos. Und da läuft diese Figur rum und macht Dinge in dem Chaos. Also das ist so ein bisschen lustig, weil ich fahre dann Bahn. Und dann überlege ich, je nachdem, was für ein Setting das ist, was diese Figur denn denken würde, wenn sie jetzt diese Person, die mir gegenüber sitzt, in der Bahn sehen würde. So. Und dann spiele ich so kleine Gedankenspiele, auch ein bisschen, weil mir langweilig ist beim Bahnfahren. Oder wenn das Wetter draußen richtig, richtig schön ist, würde die Person das gut finden. Meistens sind die leider grinchy und wollen halt nicht so wirklich Sonne haben. Aber ja, solche Sachen. Die kriege ich, glaube ich, also das sind dann so Sachen, die erstmal passieren, bevor irgendwas ist. Wenn die Charaktere dann in meinem Kopf lange genug rumgespukt sind, entstehen manchmal auch so Szenen, die ich sehr, sehr gerne irgendwie schreiben würde. Das sind meistens die Key-Szenen, die ich dann tatsächlich verwende. Ich habe so ein richtig schönes Buch. Ich brauche dann auch immer schöne Notizbücher. Ich kann das nicht auf irgendein Karo-Papier schreiben, das dann irgendwo im Nirvana verschwindet. Diese Bücher werden nie was. Da habe ich auch einen Haufen von. Ich habe dann so ein schönes Buch, wo ich dann wirklich so, das ist ein A5, wo ich dann Seite für Seite, Kapitel für Kapitel schreibe. Und dann stehen da so Sachen drin wie A geht in den Supermarkt und kauft Orangen, B zermatscht die Orangen, als A aus Supermarkt kommt. So dumme Notizen stehen dann da und dann entsteht daraus ganz oft eine Szene, wo dann irgendwie dieses Zwischenspiel zwischen den Charakteren wichtig wird. Das plotte ich vorher tatsächlich nicht, aber es ist schon irgendwie vorher im Kopf da. Manchmal sind so Keypoints wichtig, die irgendwie später in der Geschichte wieder aufgefangen werden müssen, weil irgendwann findet man so Plotholes. Damals habe ich so in der Oberstufe, 11., 12. Klasse, habe ich noch nicht so super strukturiert geschrieben, da habe ich gerade mit angefangen. Da habe ich immer vergessen, mir diese wichtigen Sachen zu notieren. Seitdem schreibe ich nie wieder durchgehende Bücher mit Charakteren, wo ich mir nicht mal mehr die äußerlichen Merkmale aufgeschrieben habe. Ich habe wirklich Character Sheets, einfach Seiten um Seiten von den einzelnen Charakteren mit den kleinsten Kleinigkeiten, weil ich es halt tatsächlich mal geschafft habe, einem Charakter in einem und demselben Buch, das nur 200 Seiten lang war, also 200 Buchseiten, was dann ja in A4-Seiten vielleicht so 50, 60 sind, 6 verschiedene Augenfarben zu geben.
Oh, man kennt
das. Ja, und das ist halt, das entsteht dann nicht. Ich habe dann ganz oft keine Zeit, nochmal in diesem elendlangen Dokument nachzuglotzen, sondern ich denke mir dann, okay, ich brauche irgendwo so eine kleine Zentrale, wo ich einfach genau das aufschreibe. Und das hilft mir tatsächlich, ganz schnell in diesem Fluss zu bleiben und halt diese ganzen Kleinigkeiten nicht so stark abweichen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass man den Rahmen nicht sprengen kann. Also auch wenn man da jetzt irgendwie schon was fertig geschrieben hat und schon einen kompletten Plot aufgeschrieben hat oder irgendwie doch nochmal was ändern will oder so. Das ist das, was bei mir eben halt viel die Flexibilität halt aufrecht erhält, dass ich eben halt einen Rahmen gemacht habe und mir dann selber erlaube, diesen Rahmen halt auch komplett zu sprengen. Und ich finde es immer schwierig, ohne den Rahmen zu arbeiten, weil ich nicht mal weiß, in welche Richtung ich gucken soll. Das ist halt, wenn das Chaos in meinem Kopf zu doll ist, dann muss ich es aufschreiben. Und dann können die ganzen Chaos-Dinge sich so magnetisch da dran klecken.
Ja, das finde ich unfassbar spannend. Und ich liebe das, irgendwie so deine Herangehensweise daran zu hören. Weil ich glaube, wenn man es runterbricht, ich bin so der Inbegriff von Chaos. Ich finde das richtig cool. Ich habe auch wahnsinnig gerne, so gerade in so Mittelstufenzeiten, also ich habe wahnsinnig gerne auch so gearbeitet mit so Post-its und Timelines. Und mir hat das richtig Spaß gemacht, mir einfach Geschichten auszudenken. Ich habe dann nur irgendwann festgestellt, mein Problem ist, wenn ich mir das so überlege und bastle, schreibe ich es nicht mehr. Es ist total faszinierend. Ich überlege mir eine Geschichte und sobald ich das Ende weiß, ist die Geschichte in meinem Kopf abgeschlossen.
Das passiert mir aber auch.
Ja.
Aber das ist nämlich das Ding, das mache ich nämlich nicht. Weil auch wenn ich das komplett durchplane, ich weiß ungefähr, wo es am Ende hingeht. Oft halte ich mir 3, 4 Möglichkeiten offen, was das Ende ist. Es sei denn, es ist das absolut perfekte Ende, dann behalte ich das ganz oft. Aber dann gibt es zwischendrin oft so Meilensteine, die ich überhaupt nicht plane.
Ja, also ich verstehe voll diesen Drang, Sachen zu strukturieren. Es ist absurd, weil ich bin eigentlich total jemand, der strukturiert arbeitet. Also gerade wenn es irgendwie um Uni-Stuff geht, wenn es um Arbeit geht, bin ich auch einer, der plant. Aber sobald es in die Kreativität geht, habe ich für mich gelernt, mich so ein bisschen auf das Chaos zu verlassen, was in meinem Kopf ist. Und nicht zu sehr versuchen zu wollen, es zu kontrollieren. Ich bin ein extremer Control-Freak. Ich glaube, das ist ein großes Problem an der Sache. Und wenn ich Sachen zu viel kontrolliere, unterdrücke ich Impulse, die, glaube ich, in eine bessere Richtung gehen als das, was ich mir festgelegt habe.
Das ist richtig lustig, bei mir ist das genau andersrum.
Ja.
Weil ich habe zu viele Impulse, die in alle Richtungen gehen und dann zerrt das an der Sache in alle Richtungen.
Ja, super spannend. Also ich habe diesen Funken, was du meinst, kann ich absolut nachvollziehen, ist bei mir auch so. Ich habe einen Funken, irgendwas, was mich anspricht, sei es ein Charakter, sei es eine Situation, sei es irgendwie ein Bild, was ich im Kopf habe. Und daraus entsteht was. Ich bin so ein bisschen, was das angeht, bin ich manchmal dieses Klischee von einem Künstler, in Anführungsstrichen. Ich liege nachts im Bett und ich habe Dialoge in meinem Kopf und dann muss ich sie aufschreiben. Es ist absurd. Ich habe immer gedacht, so funktionieren Menschen nicht. Ich dachte immer, wenn irgendwie Leute die Musik komponieren, ich dachte, das kann nicht funktionieren, dass man einfach eine Melodie im Kopf hat. Das
Duschgedanken.
Ja, Duschgedanken. Aber bei mir ist das beim Schreiben tatsächlich so. Wie du sagst, Duschgedanken, irgendwie man steht unter den... Es ist meistens dann, wenn man irgendwie gerade keinen Stift zur Hand hat oder eigentlich was anderes tun will, oder?
Es gibt ein psychologisches Phänomen dazu. Das Gehirn ist dann abgelenkt und schweift.
Ja.
Weil wenn du gerade physisch was anderes machst, dann macht das Gehirn mehr, was es will und nicht mehr das, was es soll.
Ja,
genau. Wenn du ihm deinen Stift in die Hand drückst, dann ist es so...
Oh, ich muss jetzt schreiben.
Well, now I'm not gonna do it.
Ja, genau. Und dann kommen die verrücktesten Sachen, dann muss ich sie wirklich auch sofort... Ich habe auch ein Notizbuch, oder inzwischen mache ich das auch viel auf dem Handy, wo ich solche Gedanken immer sofort aufschreiben muss, weil sonst sind sie weg. So, und ich habe eine Zeit lang gesagt, wenn ich die Gedanken abends hatte, ach, das weiß ich morgen noch. Nein. Morgens ist weg.
Forget it.
Frei. So.
Ja, das habe ich auch.
Und das sind meistens so diese Kick-Off-Momente, wo irgendwie was entsteht. Und dann fange ich an zu schreiben. Dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und daraus entsteht was. Und meistens weiß ich überhaupt nicht, wo es hingeht. Aber es geht irgendwo hin und ich lasse mich davon leiten. Was für mich ein wichtiger Punkt ist, wenn ich wirklich was auch kreativ beenden will. Das ist nämlich zum Beispiel ein weiterer wichtiger Punkt. Ich schreibe viel einfach so und oftmals geht es auch ins Nirgendwo. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem an meiner chaotischen Art zu schreiben, aber das ist für mich inzwischen auch okay. Aber wenn ich wirklich was auch beenden will oder irgendwie einen Handlungsstrang, dann bin ich auch so, dass ich zum Beispiel für mich, was ich festsetzen muss, sind die Charaktere. Ich bin jemand, die Handlung wird bestimmt durch das Handeln der Charaktere. Angenommen, ich habe 2 Charaktere, die mir im Kopf rumspuken, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise miteinander interagieren, dann muss ich erst verstehen, wie diese Charaktere ticken. Ich muss verstehen, wie sie sich verhalten, wie sie sich zueinander verhalten, um daraus eine Geschichte entwickeln zu können. Weil dann machen die Charaktere einfach Dinge, die sich irgendwie für diesen Charakter logisch anfühlen und daraus entsteht eine Handlung. Das ist so tatsächlich, wie bei mir Plots entstehen. Und was ich daran auch faszinierend finde, ich habe mit einer Freundin zusammen ein Buch angefangen, was tatsächlich eigentlich so ein Joke-Projekt war. Vielleicht auch so ein bisschen wie die 13, könnte man fast sagen. Es fing an mit einer Idee.
Well, welches Buch tut das nicht?
Und wir haben gesagt, hey, wir haben diese 2 komplett unterschiedlichen Charaktere. Was passiert, wenn wir sie über so ein Chance-Meeting aufeinander loslassen? So. Und das sollte eigentlich so ein, wir schreiben mal so 3 Seiten oder so. Und daraus ist eine ganze Geschichte entstanden. wir haben das tatsächlich so angefangen, jeder von uns hat einen Charakter geschrieben, also eine Perspektive. Und dann haben wir uns das gegenseitig hin und her geschickt. Und wir wussten nicht, was der andere schreibt und mussten darauf reagieren. Das war so eigentlich so ein Spielchen, woraus sich aber Handlungsstränge entwickelt haben, die so zum Teil so viel Sinn ergeben haben, wo ich mich gewundert habe, wie ist das passiert?
Das muss man aber auch können. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, so RPG-mäßig, im Chatroom dann. Und dann hat jeder so 2-3 Charaktere bekommen und dann musste man dann immer reagieren. So auf das vom anderen. Also das war so, ich weiß, das ist voll der 2000er-Vibe, aber...
Ja, voll, habe ich auch gemacht.
So ungefähr. Also erstmal ist mir dann da aufgefallen, dass ich gerne Sachen kontrolliere. Weil ich dachte mir dann so an vielen Stellen so, boah, das wäre jetzt witzig, wenn der Charakter von der anderen Person so und so reagiert. Und war dann immer so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe das nicht gepusht oder so, aber war dann immer ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht so war. Aber dann ist mir halt auch aufgefallen, dass viele Leute dann, okay, wir waren noch jünger, dass man dann ganz oft Stilbruch begeht mit den Charaktern. Also der Charakter, der eigentlich Depression, OCD hat oder so und eigentlich irgendwie nicht aus dem Haus geht oder irgendwie halt alles ordentlich haben muss oder sowas, der sitzt dann in einem Haufen Chaos und so, na und juckt mich nicht. Und das ist dann halt so dieses, okay, also das kannst du jetzt mit dem Charakter nicht wirklich machen, das passt nicht zu dem Charakter, außer er hat einen guten Grund dafür und der war meistens gar nicht gegeben. Und das ist dann immer so ein bisschen das Ding, das muss man dann halt auch irgendwie können.
Voll. Genau, und das ist halt, ich glaube, da hat es auch einfach gut gepasst, weil die Freunde und ich, die das machen, wir schreiben sehr ähnlich, wir ticken sehr gleich, was das angeht. Und wir sind beide welche, die Charaktere bis zum Umfallen tot denken. So, also wir machen uns den Spaß, wenn wir spazieren gehen, dass wir uns darüber unterhalten, oh, wie würde sich dieser Charakter verhalten, wenn er in einer dystopischen Welt landen würde. Das, ja, oder irgendwie plötzlich auf dem Mars landet. Also es sind dann so Spielchen, die wir machen, die für uns halt wahnsinnig viel das Character-Building helfen und uns auch zeigen, haben wir diesen Charakter wirklich verstanden? Und das ist sowas, was für mich ein faszinierender Moment ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Charakter verstanden, dann kann ich drauf losschreiben und er wird sich immer in Character verhalten.
Und die machen auch immer, was sie wollen, ne?
Die machen immer, was sie wollen. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weshalb ich irgendwann gelernt habe, das Chaos einfach zuzulassen in meiner Art zu schreiben, weil meine Charaktere sowieso das machen, was sie wollen. Und ich habe manchmal so eine Situation vor Augen, die ich schreiben will oder einen Vibe und dann macht ein Charakter irgendwas, was da komplett rausfällt und plötzlich ist die Situation eine ganz andere. Und ich sehe voll, dass das... Ich würde das auch nicht empfehlen, so zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man wirklich produktiv arbeiten will, und das ist auch was, weshalb ich sage, ich würde mich selbst, oder ich habe für mich beschlossen, ich möchte nicht Autorin von Beruf sein, weil ich einfach nicht produktiv genug arbeite. So, für mich ist das halt so ein inspiratives Chaos in meinem Kopf und ich mache das gerne. Aber ich glaube, wenn ich Deadlines hätte, wenn ich irgendwie eine Struktur schreiben müsste, würde nichts funktionieren. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, eben dieses Chaos zuzulassen, um zu sagen, ich vertraue meinen Impulsen, ich vertraue den Charakteren und ich schaue einfach mal, wo es hingeht. Und dann kann ich immer noch zurückgehen und irgendwie bearbeiten und sehen, okay, wo sind irgendwie Plotholes, wo sind Fehler, was muss ich korrigieren. Aber ich habe was, was irgendwie aus einem Gefühl, aus einer Energie heraus entstanden ist, was sich für mich gut anfühlt. Und ich habe leider oft die Erfahrung gemacht, das ist ein absolutes Mii-Problem, wenn ich mich zu sehr an eine Struktur halte, dann denke ich in eine Richtung und fahre mich da fest. Und meistens ist das Ergebnis eher so, meh, kann man lesen, ist aber nicht besonders gut.
Also das deckt sich auch mit Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich gehe das aber ein bisschen von der anderen Seite an. Also einmal muss ich dazu sagen, dass man immer unterschätzt, dass zum Schreiben mehr gehört als nur Schreiben. Weil Planung, Character Building, also was ich ganz oft mache, ist noch Zeichnungen anfertigen. Ich hatte irgendwann mal so eine Obsession damit, die Augen von meinen Charakteren einfach zu zeichnen. Also ohne, dass ich die irgendwie einfach nur im Gedächtnis haben will oder so, sondern ich wollte einfach irgendwie einen Zugang zu denen finden und dann ging mir dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, habe ich die gemalt. Weil ich auch nicht so gut da drin bin, Porträts zu malen, ehrlich gesagt. Das sieht dann immer so ein bisschen aus, als hätte man Picasso mit 3 Jahren irgendwas in die Hand gedrückt. Das ist ganz furchtbar. Also, nichts gegen Picasso, aber so richtig realistisch sehen seine Menschen nicht aus. Aber da helfen halt viel so Moodboards, Zeichnungen und sowas. Das ist halt auch Arbeit, die damit reingehört und bei mir ganz viel Playlist-Erstellung. Weil bei mir viel auch über den Vibe und über Emotionen geht. Ich kann nicht schreiben, wenn ich da keine Emotionen mit bei habe.
Und absolut.
Selbst Resignation ist in dem Punkt eine Emotion. Ja. Und ja, da habe ich so viele coole Sachen von Charakteren, die ich dann halt irgendwie mal so gefunden habe, auch mit in, wie du das auch machst, so wie würde diese Person jetzt reagieren, reingebracht. Ja, also das ist viel dieses Character Building, was da ist.
Indem wir uns, glaube ich, doch ähnlicher sind als, also finde ich, stelle ich gerade fest, so gerade wenn es ums Character Building geht, gehen wir eigentlich sehr, sehr ähnlich vor. Es ist dann eher so die Art zu schreiben, wo wir komplett anders irgendwie ansetzen.
Ja.
Finde ich spannend.
Was du viel machst, ist Sachen killen.
Ja.
Du löschst gerne Sachen.
Oh ja, ich bin...
Don't do that!
Ich bin grauenhaft schlimm. Also ich habe irgendwann mal den Satz gehört, kill your darlings, von einem Schauspieldozenten von mir, der auch viel so Theaterskripte und so schreibt. Und das habe ich mir ein bisschen zu sehr zu Herzen
genommen. Das Ding ist, das bedeutet halt, dass du nicht an Szenen hängen sollst, die der Story schaden, nur weil du sie gerne magst.
Absolut.
Was du machst ist, die sind meh. Weg damit.
Ich habe das halt ein bisschen zu ernst genommen.
Ich habe gelernt, nämlich im Laufe meines Schreiblebens, würde ich jetzt mal sagen, was jetzt auch noch nicht so super lang ist, aber immerhin etwas, dass es halt immer wieder in durchgehenden Storys Szenen geben wird, die du nicht magst. Und das ist jetzt bei meinem letzten Buch auch passiert. Ich habe es tatsächlich geschafft, was fertig zu schreiben und ich hasse es, Eigenwerbung zu machen, Leute.
Runder Applaus, though, weil das finde ich sehr bemerkenswert und es ist auch noch gut geworden.
Hast du keine Vertrauenspunkte in meine Fähigkeiten? Nein, das Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Der Wolf und die letzte Siedlung. Jetzt muss ich doch mal Eigenwerbung machen.
Ja, richtig.
Also, wer das haben möchte, wenn ich jetzt gleich genug davon gelabert habe, der kann sich bei mir unter VIP Creations melden.
Oder man kann das im Buchhandel, also in online oder im Laden bestellen. Das wird bald verfügbar sein. Das ist jetzt noch nicht da, aber bald wird das bestellbar sein. Und das wird erst gedruckt, wenn man das bestellt hat. Das heißt, es dauert dann noch ein paar Tage, bis das ankommt. Und dann kann man das halt lesen. Und ich freue mich drauf, wenn ihr da Lust drauf habt.
In dem Buch geht es um eine dystopische Welt, in der Zombies existieren. Ja, diese Zombies haben mehr oder weniger einen technischen Hintergrund, weil irgendwann mal irgendein superreicher Mensch gesagt hat, hey, lass uns doch kleine Mini-Roboter erfinden, die wir in Menschen stecken, damit sie sie reparieren. Ja, ist nach hinten losgegangen, sagen wir so. Die Hauptsache, um diese Geschichte sich eigentlich dreht, ist aber die Freundschaft von zwei Menschen in dieser kaputten Welt. Und zwar von Catelyn und Jay. Die beiden sind zusammen aufgewachsen und waren eigentlich schon damals beste Freunde. Als die Apokalypse ausgebrochen ist, haben die sich durch einen sehr unglücklichen Zufall getrennt, was eine Menge Schmerz und böses Blut zwischen denen gestreut hat. Ja, und dann haben sie sich halt verloren irgendwie. Und man folgt der Protagonistin Cat durch die ganze apokalyptische Welt und sie erklärt einem so ein bisschen, was eigentlich schiefgelaufen ist in dieser ganzen Sache. Und im Prinzip geht es so ein bisschen darum, wie sie halt in dieser Welt klarkommt. Und sie hat da so eine bestimmte Aufgabe, die sie erfüllen muss. Sie reist durch diese Welt mit einem riesengroßen Jeep, was irgendwie so ein bisschen so ein Gadget ist, was ich fand, dass sie haben musste. Sie muss unbedingt ein riesengroßes Auto haben, weil in was für einem Auto würde man denn sonst einen Roadtrip inmitten einer Apokalypse machen, wenn nicht in einem riesen Jeep? Ja, und sie reist halt durch die Welt, um auch ein bisschen verlorene Seelen zu finden. Also Leute, die innerhalb der Apokalypse überlebt haben, die noch nicht in Zombies verwandelt wurden, die halt Schutz brauchen und bringt die halt in so Camps, damit die da überleben können. Ja, das ist so ihre Aufgabe. Und eines Tages kommt sie halt in ein Camp, in der ihr jemand über den Weg läuft, der ihr sehr bekannt vorkommt. Es ist natürlich Jay, den sie wieder trifft und auf den sie erstmal gar nicht gut zu sprechen ist. Im Grunde genommen geht es in dem ganzen Buch darum, wie die beiden wieder zueinander finden können und wie sie halt in dieser ziemlich abgewrackten Welt zurechtkommen können. Und das machen die auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und in dem Buch steckt eine ganze Menge Herzblut. Ich fand es so gut, das zu schreiben. Es war so ein schöner Prozess, irgendwie die beiden Charaktere zu begleiten, wo wir wieder beim Character-Intensiv-Building sind, weil da auch viel so Lieblingsszenen drin waren. Ich hatte irgendwie den Gedanken im Kopf von einigen Szenen, einerseits, wie die früher miteinander umgegangen sind, andererseits, wie sie halt jetzt miteinander umgehen, auch im starken Kontrast zueinander. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, wir haben hier die eine Szene, in der mehr oder weniger das Lustigste passiert, was denen überhaupt passiert im Laufe der ganzen Geschichte. Und die andere Szene, in der das Tragischste oder das Dümmste und Tragischste passiert. Wie kommen wir jetzt von A nach B? Und das war so ein bisschen der Haken, an dem ich alles aufgehängt habe, wo ich Post-its geschrieben habe, wo ich eine Story mit Post-its an meine Wand gepinnt habe, Zettel hin und her geschoben habe und mir gedacht habe, nee, also das ergibt keinen Sinn, wenn ich das dann erzähle. Und dann habe ich gesagt, okay, ich erzähle das Ganze jetzt in zwei Zeitachsen. Das heißt, es gibt Teile der Erzählung aus der Vergangenheit, die helfen würden, quasi alles, was so später passiert, in der Gegenwart sofort zu erkennen. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Ich muss das nicht in chronologischer Reihenfolge erzählen. Ja, und jetzt gibt es zwei Zeitachsen und irgendwie bin ich ganz zufrieden damit, weil es werden immer mehr Charaktereigenschaften von den beiden halt so exposed. Und die Entwicklung, die sie so durchmachen, so warum und mit der Begründung, wieso sie halt so geworden sind, wie sie geworden sind, das brauchte halt so seine Zeit über die Story hinweg. Und hat so Spaß gemacht, das zu planen. Und dann, ja, habe ich mich an diesen Lieblingsszenen so entlang gehangelt, die ich da so hatte. Und dann habe ich da so gesagt, okay, nee, dafür brauchen sie noch das. Dafür brauchen sie noch das. Und das hat sehr geholfen, das durchzustehen. Und es hat auch sehr geholfen, dass ich immer irgendjemanden im Nacken hatte, der gesagt hat, schreibst du endlich mal das nächste Kapitel? Ich will das lesen. Schreibst du endlich mal das nächste Kapitel? Das hilft tatsächlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Motivation. Und die kann man nun mal nicht immer aus sich selbst rausholen. Und da hilft es manchmal, wenn man einfach nur eine Person hat, die sagt, oh, das ist cool, ich will weiterlesen, schreib mal mehr.
Ja, also wer das Buch lesen möchte, Der Wolf und die letzte Siedlung, VIP Creations, mein Account auf Instagram. Der hat da auch noch so ein paar ganz nette andere Werbematerialien für, sag ich mal. Also da könnt ihr auch gucken, wo ihr das bekommen könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, es ist lesenswert. Das klingt arrogant.
Doch, es ist lesenswert. Ich darf das sagen, weil es ist ja nicht mein Buch.
Ach, Arty.
Also kann ich nur sehr empfehlen. Lest rein. Es ist lustig, es ist traurig, es ist herzerwärmend. Und ich habe die beiden Charaktere sehr, sehr lieb gewonnen. Also ist eine große Empfehlung von meiner Seite. Lest es.
Lest es. Lest es. Ich bin knallrot irgendwie. Also es ist echt so ein... Das ist immer was, wenn man was fertig gemacht hat und das jemandem zeigt. Das ist auch so ein Riesending. Irgendwie fühlt man sich nie gut genug.
Ja.
Weil, also ich sehe auch am Wolf, auch wenn ich irgendwann mal darüber gesagt habe, dass das das beste Buch ist, was ich bisher geschrieben hatte, was wahrscheinlich noch nicht falsch war, sehe ich trotzdem viele Punkte, wo ich sage, okay, da kann ich besser werden. Da kann ich hier besser werden. Oder da hätte ich an der Herangehensweise noch was ändern müssen. Oder an der Stelle fehlt vielleicht noch was. Oder vielleicht hätte ich das ein bisschen anders aufsetzen können. Das sind immer so Sachen, die man so findet und man ist nie komplett fertig.
Ja, wobei ich das sehr, sehr gut finde, wie du es gerade sagst. Und das ist auch was, was ich Leuten mitgeben würde, die irgendwie anfangen wollen zu schreiben. Einerseits sagst du, okay, du tust dich schwer damit, irgendwie Eigenwerbung zu machen, ne? Weil man denkt immer so, okay, ja, ist irgendwie doof. Aber, und das merkt man, wie du darüber redest, du hast trotzdem einen sehr relativ objektiven Blick darüber, was zu verbessern ist, was gut geworden ist. Und ich finde, das ist auch was, was man lernen muss. Von diesem Gefühl, was man irgendwie natürlich kennt und was irgendwie aufkommt, wenn man sagt, hey, lies mal. So einen Schritt zurückzutreten, während man arbeitet. Und zu sagen, okay, das ist vielleicht schon gut. Das ist vielleicht noch zu verbessern. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Ich habe auch immer wieder Momente, wo ich einfach was lese und denke, oh, das ist einfach noch scheiße, weg damit. Und dann sage ich mir, okay, nee, stopp. Warum finde ich das gerade scheiße? Was gefällt mir daran nicht? Und zu verstehen, die konkreten Punkte, die man verbessern will und nicht einfach irgendwie das über einen Kamm zu scheren und zu sagen, alles ist schlecht oder alles ist gut.
Das ist super, weil da fällt mir direkt so ein, weil ich habe ja von dir auch was gelesen, du hast von mir was gelesen. Ich habe festgestellt, ich bin verglichen mit dir einfach nur, ohne irgendwie werten zu wollen, wo wir uns beide befinden. ich bin besser darin, Prosa zu schreiben als du. Also irgendwie so das Innere von Charakteren, die Gefühle, die Handlungen irgendwie, wobei ich sehr emotionsmäßig handle. Wenn jemand eine Kerze anzündet, dann zündet er die Kerze nicht einfach nur an, sondern er erwärmt sein Herz oder sowas. Also das war jetzt sehr kitschig, aber so in der Art. Und du bist sehr, sehr viel besser in Konversationen. Und du schaffst es auch in Konversationen viel besser, die Sprache der einzelnen Charaktere zu bewahren. Ich neige dazu in diesen Charakteren, deswegen schreibe ich auch lieber Bücher, wo nicht so viele Charaktere vorkommen, sondern es ist meistens irgendwie eine Handlung, wo zwei oder drei Charaktere hauptsächlich vorkommen. Der Rest sind unwichtige Nebencharaktere. Das musste ich jetzt so sagen. Die halt vielleicht jetzt nicht irgendwie so ein... Also die bekommen bei mir sehr viel Background, damit sie nicht so schlecht werden. Aber die haben nicht so viel Text, ganz oft. Weil ich es nicht gut schaffe, denen eine eigene Sprache zu geben, weil es mir sehr schwer fällt. Das ist bei dir richtig gut, weil du es richtig gut schaffst, die Worte der einzelnen Leute wirklich zu
setzen. Ich finde, das funktioniert aber für dich gerade auch mega gut, oder finde ich, wenn ich das lese von dir, gerade da du aus der Perspektive eines Charakters schreibst, das ist eine sehr persönliche Perspektive. Dadurch finde ich das zum Beispiel, schlecht sind deine Dialoge sowieso nicht, aber dadurch bügelt das auch über solche Dinge hinweg, weil es ja eine eingefärbte Perspektive ist, weil es ja aus der Perspektive der erzählenden Protagonistin ist. Dadurch können Dialoge viel mehr nach der Protagonistin klingen und es ist trotzdem noch logisch und, finde ich, sehr gut nachvollziehbar. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich vielleicht irgendwann angefangen habe, auch mehr, also man muss auch dazu sagen, meine Texte, auch meine Prosa ist generell sehr konversationslastig. Ich schreibe einfach gerne Dialoge, wo ich aber auch irgendwann einfach so ein bisschen mehr in Richtung, ja, vielleicht auch Theaterskripte abgerutscht bin, vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen bin, weil ich merke, das liegt mir einfach, das macht mir Spaß, mir zu überlegen, das nicht zu sehr aus einer Perspektive zu färben, sondern zu gucken, mal die Perspektive einzunehmen, mal die Perspektive einzunehmen und am besten so viele Charaktere wie möglich, die alle ganz unterschiedlich sind.
Ah, Horror!
Ganz verschiedene Arten und Weisen haben, sich auszudrücken. Und das macht mir einfach Spaß. Ich liebe das. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, wo wir halt einfach unsere Schwerpunkte haben.
Deswegen hat das vielleicht bei den 13 auch so gut funktioniert, bei unserem Theaterstück, wo wir geschrieben haben, dass ich halt gesagt habe, okay, ich gebe dir jetzt einfach mal so einen Plot. So, weil bei Theaterskripten, ich finde, man darf den Fehler bei Theaterskripten nicht machen, zu viel Regieanweisungen in die Texte reinzuschreiben.
Oh ja,
ich habe letztens ein Skript gelesen, wo halt wirklich drin steht, runzelt die Stirn. Und dann habe ich mich gefragt, kannst du das dem Schauspieler nicht alleine überlassen, ob der jetzt die Stirn runzeln möchte oder nicht? Und warum machst du das jetzt? Weil man sieht es im Publikum am Ende sowieso nicht.
Großes, wichtiges Thema für mich. Da Ich weiß, es gibt auch große Autoren, die ich sehr, sehr mag, die ganz viele Regieanweisungen reinschreiben. Ich habe zum Beispiel Nora in der Puppenheim von Ibsen gelesen. Da steht sogar das ganze Set drin. Ich nehme an, das war halt aus der ersten Inszenierung, wurde das einfach so aufgeschrieben. Ich persönlich bin aber jemand, ich schreibe wahrscheinlich zu wenig Regieanweisungen rein. Ich schreibe nichts gefühlt rein, weil ich genau diesen Punkt, also gerade dadurch, dass ich ja auch jetzt zum Teil selbst inszeniere, ich finde es so spannend zu sehen, wenn nur der Text da steht, wie nimmt der Schauspieler, die Schauspielerin das von Natur aus? Wie nimmt die Person das aus einem Impuls heraus? Weil es meistens eine andere Betonung ist als die, die man im Kopf hat. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man über einen Satz drüber schreibt, in Klammern wütend, wirst du nie erfahren, wie die schauspielende Person das von sich aus gesprochen hätte, weil sie sofort diese Assoziation wütend im Kopf hat.
Natürlich, weil das so Vorbeeinflussung ist. Ich finde das aus schauspielenden Perspektive auch super anstrengend. Also einerseits braucht man ein paar Regieeinweisungen durchaus, um zu verstehen, was das überhaupt für eine Handlung ist. Gerade wenn du zum Beispiel ein Charakter bist, der nicht so viel Text spricht, sondern eher handelt, dann brauchst du halt mehr als nur steht auf oder geht raus. So, weil dann bist du halt ein bisschen so, okay, was ist das, was will ich eigentlich hier? Da ist ja natürlich auch ein bisschen Character-Building nötig. So. Aber wenn du über jedem Satz stehen hast, was die Intention von diesem Satz ist, dann, weiß ich nicht, dann fühlt sich das irgendwie so ein bisschen fremder an. Das ist weniger organisch irgendwie.
Ja.
So, und deswegen würde ich, wenn ich ein Theaterskript schreiben könnte, wenn meine Menschen dann nicht alle gleich klingen würden, würde ich, glaube ich, echt versuchen, da wenig, aber nicht zu wenig reinzubauen.
Das mache ich auch auf jeden Fall. Und zum Thema Gleichbleiben, natürlich ist das auch was, wir können ja jetzt mal so ein bisschen reinsteigen, wenn wir sagen, okay, wir sind ja auch hier so ein bisschen für How-to-Theaterskript.
Ja.
Wie geht man da dran? Weil das ist schon nochmal ein anderer Prozess, als Prosa zu schreiben. Und zum Beispiel ein großer Punkt für mich ist, wenn ich das Ding fertig geschrieben habe, nochmal von vorne drüber zu gehen und zu gucken, wirklich Charakter für Charakter, drückt dieser Charakter sich so aus? Also es ist schon durchaus auch was, wo ich dann feststelle, wenn ich zurückgehe, ah, okay, nee, das klingt viel zu gleich zu dem Charakter.
Ich glaube, da ist das auch ganz gut, dass Anna bei uns noch mit im Boot ist.
Ja.
Weil Anna super gut da drin ist, so habe ich das Gefühl auf jeden Fall, solche Sätze zu finden, die nicht so richtig nach der Person klingen.
Absolut.
Da ist sie richtig gut drin. Und dann ist das so dieses, ja, nee, also so ein Dionysos, der würde niemals irgendwas Steifförmliches formulieren. Der wird irgend so einen flapsigen Mist sagen und dann ist das halt geritzt.
Ja, absolut. Also das definitiv zu Charakter und Sprache, und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man Theaterskripte schreibt, finde ich, dass Charaktere eine eigene Sprache haben. Und was ich natürlich irgendwie auch festgestellt habe, vielleicht funktionieren Theaterskripte für mich deshalb so gut, weil ich kann mein Chaos irgendwie rauslassen, ich muss es aber ein bisschen strukturieren. Weil dadurch, dass es ja irgendwie nicht ein Buch ist, was unendlich lang sein kann, nicht unendlich lang sein sollte, aber unendlich lang sein kann oder werden kann, was bei mir oft passiert, dass ich mich irgendwie verliere. Bei einem Theaterskript habe ich irgendwie einen klareren Rahmen, ohne dass ich mich eingeschränkt fühle in meiner Flexibilität, in meiner Freiheit. Und dann habe ich irgendwie natürlich, habe ich so eine gewisse Struktur. Ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie nach diesem klaren, keine Ahnung, Spannungspyramidenbogen schreibt. Also das entsteht bei mir meistens irgendwie eher so natürlich. Aber ich habe so einen gewissen Punkt von, okay, da fange ich an, was ist die Premise, was sind die Charaktere, worum soll es gehen und ungefähr, wo soll es hingehen. Ist bei mir wahrscheinlich immer noch sehr viel offener als bei den meisten. Aber dieser Rahmen von diesem, sagen wir mal, okay, das Stück wird jetzt irgendwie eine Stunde lang, von diesem einstündigen Stück, hilft mir, in diesem Rahmen trotzdem noch total frei zu sein und mich nicht irgendwie festlegen zu müssen.
Ja, das ist, also für mich ist Theaterskript schreiben, ich habe das tatsächlich, mache das ganz oft so, dass ich Konversationen theaterskriptmäßig schreibe. Auch komplett ohne Regieanweisungen eigentlich, weil Konversationen mir halt so schwer fallen in Büchern. Ich habe beim Wolf gibt es eine Konversation zwischen Catelyn und ihrem Bruder. Und das war eine der ersten Szenen, die ich geschrieben habe. Und die ist tatsächlich so entstanden, weil ich mir gedacht habe, die beiden hauen sich da irgendwelche Sachen um die Ohren. Und dann dachte ich, ja, aber wenn ich das jetzt in eine Prosa einflechte, dann klingt das so steif. Egal, ich schreibe das jetzt einfach mal runter. Und dann habe ich ohne Regieanweisung irgendwas runtergeschrieben. Und meine Charaktere müssen, während sie reden, immer irgendwas machen. Die können nicht nur reden, das funktioniert nicht. Das klingt dann auch langweilig, wenn man
das liest. Ist ja auch recht natürlich. Also die meisten Menschen machen irgendwas nebenbei.
Ja, also in dem Fall, Catelyn fährt Auto und ihr Bruder Adam motzt, weil sie verkehrt Auto fährt. Valid. Und das ist halt so eine Sache, wo ich dann immer so denke, so okay, das schreibe ich jetzt erstmal so runter. Ich weiß, die sind im Auto. Und dann fange ich immer an, Prosa dazwischen zu schreiben. Das funktioniert mit so Konversationen immer ganz gut.
Mhm.
Ja, aber ja, wie gesagt, ich glaube, da bist du auch, das funktioniert mit zwei Personen deutlich besser als mit mehreren, weil da bin ich dann komplett...
Also das muss man auch sagen, je mehr Charaktere, desto herausfordernder ist es natürlich. Also das habe ich bei den 13 durchaus auch gemerkt. Zwischendurch so, oh, da ist ja noch ein Charakter im Raum, der sollte vielleicht auch mal wieder was sagen.
Ja, ich weiß noch, ich als Apollon auf der Bühne, ich saß da und ich dachte so, also mein innerer Ape hätte jetzt schon längst was gesagt. Egal, ich spiele mit meinen Schnürsenkeln. Also es ist tatsächlich so eine Sache, wo ich dann als Schauspielerin auch ein bisschen so auf der Bühne saß und dachte so, boah, irgendwie habe ich jetzt Pause. Und letzten Endes war es nicht schlimm. Ich glaube, dem Publikum wäre das eh nicht aufgefallen. Aber.
Und da finde ich es immer spannend, eine Balance zu finden. Das ist auch was, was ich eigentlich gerne mache, wo ich mir bei den 14 noch ein bisschen mehr Zeit für nehmen möchte, weil bei den 13 einfach auch der Probenzeitraum sehr knapp war, auch in den Proben noch reagieren zu können und zu sagen, wenn eine schauspielende Person sagt, ey, du, mein Charakter würde nicht mehr die Fresse halten an dieser Stelle,
ja.
Das dann mit aufzunehmen, weil ich finde, das sind auch so Prozesse, wo das entsteht und die das besser machen. Und im gleichen Aspekt dann eben zu sehen als Person, die das von außen betrachtet, immer noch den Überblick zu behalten, bleibt der Fokus aber da, wo er gerade sein muss? Können die Zuschauer dem folgen, ohne zu sehr irgendwie auf, gerade bei einem großen Cast, auf die einzelnen Charaktere einzugehen und da auch irgendwie trotzdem den Fokus zu behalten, dass das Publikum immer noch der Handlung folgen kann, den Charakteren folgen kann und man aber trotzdem immer dazwischen das Gefühl hat, die Charaktere agieren in sich logisch und realistisch und echt. Also das ist auch was mir einfach wichtig ist. Egal, ob wir mythische Wesen schreiben oder Charaktere in einer Dystopie, ich finde, ich persönlich möchte immer Menschen schreiben. Also die sich irgendwie mit guten und mit schlechten Eigenschaften, die sich irgendwie nach was Realem anfühlen, denen man so begegnen könnte, egal in welchem Setting sie sind, die ich auch irgendwie, ich sag auch immer, hab deine Charaktere lieb. Also selbst die Charaktere, die mir voll auf den Sack gehen, wenn ich sie schreibe, habe ich irgendwo lieb.
You're not talking about Abe, aren't you?
Nein, niemals. Das ist so was irgendwie da für mich einfach auch wichtig ist.
Ja, wir werden sehen, wie wir das bei den 14 hinkriegen.
Ja, bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich bin auch super gespannt. Ich hoffe, da entsteht was Tolles draus.
Ich hoffe, ihr konntet uns auch in dieser Folge gut folgen. Ich habe das Gefühl, mein Chaos hat auch die Struktur dieser Folge ein bisschen gesprengt. Aber da sieht man halt einfach wieder, wie wir funktionieren und wie wir ticken.
Ja.
Ein Fazit möchte ich jetzt noch ziehen, um doch nochmal einen Bogen zu spannen. Und das ist, ich finde, was man bei unserer Gegenüberstellung jetzt total merkt, ist, man kann so unterschiedlich kreative Dinge schaffen und das ist trotzdem wertfrei, ein kreatives Etwas, was als Ergebnis rauskommt. Und das ist für mich so ein super Beispiel dafür, dass ich auch viel gelernt habe. Es gibt nicht den einen Weg zu arbeiten. Es gibt nicht den einen Weg zu schreiben, kreativ zu sein. Man muss den Weg für sich selbst finden.
Es gibt auch immer wieder Punkte, an denen man nochmal abbiegen kann.
Ja.
Man muss nicht auf dem einen Weg noch bleiben, den man jetzt gewählt hat, weil man eben halt nicht nur einen Weg hat.
Ja, und man kann immer von anderen Wegen auch lernen. Also so sehr ich sage, okay, ich habe für mich gelernt, Timeline und Post-its funktioniert für mich nicht, wenn ich Prosa schreibe, kann ich da trotzdem rausziehen aus dem Prozess, wie du arbeitest, ist, wie setzt du deine Charaktere an, wie schreibst du deine Prosa, wie erklärst du das Innenleben deines Charakters, wie strukturierst du deine Szenen zum Beispiel, das kann ich übernehmen für Theaterskripte. Und das ist total spannend, weil es ist nicht der Weg, der für mich zu 100% funktioniert, aber es gibt Teile von diesem Weg, die ich mir vielleicht auch in Zukunft noch viel mehr in meinen Prozess mit reinnehmen kann.
Soll ich dir mal sagen, wie ich meine Charaktere ansetze?
Hm?
Mit Sauerteig.
Oh Mann, okay. Und mit diesem unfassbar miesen Ape-Wort-Witz beenden wir jetzt die Folge, sonst kriege ich hier die Krise. Ich gehe.
Na dann, Artie. See you next time.
See you next time.
Und wir, liebe Leute, hören uns auch das nächste Mal bei Apollontastisch.